Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Ja, hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, schon wieder wir zwei. Unglaublich. Ich komme gerade völlig entspannt zurück von einem langen Wochenende in Wien. Sage ich jetzt, schicke ich gleich mal voraus, weil es wunderschön war. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, über was wir heute so reden sollen.
Über deinen Wien-Besuch natürlich, da sind wir mitten im Thema. Du bist deswegen entspannt, weil du dort mit dem öffentlichen Nahverkehr für wenig Geld gut durch die große Stadt gekommen bist.
Stimmt fast, ja. Aber du hast mir ja letzte Woche, nachdem ich erzählt habe, dass ich nach Wien fahre mit ein paar Freunden meiner Frau, dass ich gleich mal den öffentlichen Personennahverkehr ausprobieren soll. Und das habe ich natürlich getan, weil wenn der Chefredakteur etwas sagt und anweist, dann wird es natürlich sofort erfüllt. Nein, das ist völliger Blödsinn. Also es ist natürlich so, dass du wirklich in Wien mit dem Klammeraffen gepudert wärst, wenn du nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst. Und für uns als Touristen die erste positive Nachricht oder das erste positive Ereignis, wir kommen am Hauptbahnhof an, waren dann doch etwas hilflos und sind da rumgestolpert und sind in eins dieser Infobüros. Und der freundliche Herr hat uns dann ein Wochenticket für sage und schreibe 17,10 Euro verkauft für den gesamten Verkehrsverbund. Allerdings, die Einschränkung muss man fairerweise machen. Die haben ein eigenartiges Wochenticket, nämlich ein Wochenticket, das gilt immer von Montag bis Sonntag, was wiederum bedeutet hat, wir sind am Donnerstag angekommen und konnten es dann bis Sonntag nutzen. Und Montag früh, wo wir zurück mussten zum Hauptbahnhof, mussten wir uns nochmal ein Ticket kaufen und eine Einzelfahrt. Die ist dann wiederum relativ teuer, in Anführungsstrichen, im Vergleich zu Nürnberg, Fürth, Erlangen ist es immer noch billig, 2,40 Euro.
Also bei uns kostet es 3,10 Euro das Einzelticket. Finde ich immer wieder interessant, wie große Städte mit einem noch dichteren Netz es schaffen, noch günstigere Preise als Nürnberg anzubieten. Und was das Wochenticket anbelangt, kann man ja für Wienreisende dann nur empfehlen, Anreise am Montag.
Ja, es gibt aber auch ein Wochenendticket, das kostet dann auch 17,10 Euro. Also das ist dann ganz witzig. Also Freitag bis Sonntag speziell als Wochenendticket ausgewiesen. Und es gibt natürlich noch die diversen Wien-Cards, dann hast du die Ermäßigungen drumherum. Das haben wir uns jetzt sozusagen geschenkt. Das kostet dann, glaube ich, 30 Euro, wie auch immer. Sie haben auf jeden Fall ein breites Angebot, das reicht von einem 24-Stunden-Ticket, 48 Stunden, 72 Stunden, dann diese Wochentickets. Und wenn du in Wien lebst, also ich habe mir das jetzt extra nochmal auch angeschaut und auch ein bisschen mit ein paar Leuten gesprochen, tatsächlich dieses 365 Euro für ein ganzes Jahr Wien-Kernzone, wobei Wien-Kernzone, die ist riesig, also das ist ja eine 1,8 Millionen Einwohnerstadt, die ziemlich nach außen auch meandert inzwischen und also es, ich will nicht sagen, es ist vergleichbar mit dem VGN-Gebiet, das wäre jetzt wirklich weit übertrieben, aber es reicht weit über unsere Kernregion hinaus, die wir für 3,10 Euro anbieten.
Und genau dieses 365-Euro-Ticket ploppt Jahr für Jahr in der Nürnberger Kommunalpolitik auf, weil die Linken, die linke Partei, sie werden es auch heuer wieder tun, nicht müde werden, dieses Ticket als Vorzeigemodell hier anzupreisen. Und Jahr für Jahr gibt es dieselbe Diskussion im Stadtrat. Es ist einfach nicht mach- und leistbar im wörtlichen Sinn, wobei ich guter Hoffnung bin, dass wir die Debatte heuer vielleicht ein bisschen länger führen als sonst, weil dieser Tage eine Mobilitätsstudie veröffentlicht wurde, in Auftrag gegeben von der VAG, dem ÖPNV-Anbieter hier in Nürnberg, die mit dem, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Ergebnis geendet hat, dass eine Mehrheit der Befragten im Zweifelsfall nicht dem Auto Vorrang einräumen würde, sondern den anderen Nutzern des öffentlichen Verkehrsraums, sprich Fußgängern, Fahrradfahrern und ÖPNV-Benutzern. Also eine klare Aussage, wäre es ein normaler Vorgang, würde sich die Kommunalpolitik damit befassen, weil es um den Straßenverkehr und Autos geht, wird man das Thema, glaube ich, ziemlich totschweigen.
Ja, es ist bloß spannend, ob zwischen dem, was die Menschen dann immer empfinden, wir hatten ja das Thema auch schon mal, wenn dann Straßen gesperrt werden oder wenn irgendwo Tempo 30 eingeführt wird, dann ist immer die Protestwelle auch immer relativ groß, wobei ich das wirklich, diese Studie hochinteressant fand, dass es zu so einem Ergebnis kam. Ich hätte jetzt auch mal gedacht, dass hier bei uns in der Region die Menschen noch autoaffiner sind, als es diese Studie ergibt. Vielleicht noch eine Zahl zu Wien. Ich habe jetzt nachgelesen, dass 39% der Wege, die zurückgelegt werden in Wien, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Da ist also noch nicht Fußgänger und noch nicht Fahrradfahrer dabei. Mhm. Und das zeigt schon, welchen Stellenwert so ein öffentlicher Personennahverkehr bekommen kann. Ich würde dich nochmal fragen wollen, weil du gerade gesagt hast, der Nürnberger Stadtrat sagt, es ist nicht leistbar und nicht machbar. Was sind denn genau die Argumente? Warum soll das nicht leistbar sein?
Naja, es ist schlicht und einfach ein finanzielles Argument. Die Verkehrsbetriebe hier in der Stadt machen roundabout ein Minus von 70 Millionen Euro im Jahr. Das heißt, das kostet ohnehin die Allgemeinheit Geld, den Verkehrsbetrieb am Leben zu erhalten mit all den Angeboten, U-Bahn, Straßenbahn und Busse. Und wenn man so ein 365-Euro-Ticket hier anbieten würde, wäre die logische Konsequenz, dass das jährliche Defizit sich erhöhen würde, signifikant. Und ja, davor warnt nicht nur der Kämmerer der Stadt, das schreckt ganz, ganz viele ab. Ich finde, dass der Denkansatz falsch ist. Es würde so sein, dass in der Tat das Defizit steigen würde. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber ich wäre mir auch ganz, ganz sicher, dass die Zahl der ÖPNV-Nutzer nach oben schnellen würde und ganz, ganz viele Menschen, deutlich mehr als jetzt, sicherlich im fünfstelligen Bereich, Zehntausende von Menschen würden sich mit so einem Jahresticket ausstatten. Und wenn man die Wirkung insgesamt dann betrachtet, weniger Individualverkehr in der Stadt, deutlich mehr ÖPNV, vielleicht dann auch eine leichtere Möglichkeit, über die Zurückdrängung des Autoverkehrs nachzudenken, weil einfach weniger Autos unterwegs sind, dann wäre das eine Trendwende hier in der Wahrnehmung des Verkehrs, in der Mobilitätsdebatte in der Stadt. Also ich würde mich freuen, wenn man darüber ernsthaft mal diskutieren würde.
Ich mache jetzt mal den Advocatus Diaboli. Und
deine Lieblingsrolle.
ja, nenn mal die Zahlen jetzt noch aus Wien. Und zwar der Wiener Verkehrsverbund, also die Wiener Linien und noch so ein zweiter Verbund, der mit dabei ist, haben ein Defizit von rund 330 Millionen. Und was mir nicht gelungen ist, muss ich gleichzeitig sagen, ich habe nicht rausfinden können, wie hoch eigentlich das Defizit innerhalb des VGNs ist, weil ja jeder dieser Verbünde, der innerhalb vom VGN ist, ja scheinbar sein Defizit separat abrechnet. Und wir haben halt bei der VAG die 70 Millionen, aber was es insgesamt im VGN für ein Defizit gibt, weiß ich gar nicht. Aber deswegen sind die Zahlen auch ein bisschen schlecht vergleichbar. Aber worauf ich raus will, die Politik hat er in Wien ja sich sozusagen über den Wunsch der Verkehrsbetriebe hinweggesetzt. Da sollte, glaube ich, ein Ticketpreis auf 500 Euro angehoben werden, das Jahresticket. Mhm. Und die haben sich ganz im Gegenteil entschieden, nämlich den damals bei 450 Euro liegenden Ticketpreis auf 365 zu senken. Und jetzt war die Behauptung, durch diesen zunehmenden Fahrgäste, was wirklich eingetreten ist, würde sich auch das Defizit nicht vergrößern zumindest. Mhm. Und da wurde aber nachgerechnet und das Defizit hat sich um 50 Millionen vergrößert. Und zwar liegt es daran, weil die aufgrund dieses Riesenerfolges deutlich mehr Linien einrichten mussten, den Takt nochmal verknappen mussten, damit du überhaupt die Menschenmenge transportieren kannst, die inzwischen so ein Ticket haben.
Aber trotzdem behaupte ich, dass das eine gute Entwicklung ist, auch wenn diese 50 Millionen schwer wiegen, weil ja die Lebensqualität in der Stadt definitiv steigt. Das beginnt beim Schadstoffausstoß und geht weiter über ja das Gefühl, in einer Stadt unterwegs zu sein, in der eben einfach weniger Autos die Straßen verstopfen. Das finde ich unheimlich wertvoll. Ich habe mal Studentenjahr in Paris verbracht und habe da logischerweise immer Metro und RER, also die S-Bahn, das S-Bahn-Pendant genutzt. Und trotzdem habe ich mich tierisch aufgeregt in dieser Stadt, dass die Straßen kolossal verstopft waren. Da gab es bestimmte Stunden am Tag, wo einfach nichts voranging. Das fand ich ganz, ganz schlimm, obwohl Paris eine wunderschöne Stadt ist. Und wenn man sich Wien jetzt anschaut und den ÖPNV, der gut funktioniert, sich wegdenkt, dann wäre es wahrscheinlich da genauso, dass es ein einziges Verkehrschaos ist. Es ist ja jetzt schon so, dass da viel Verkehr unterwegs ist. Und wenn ich in Nürnberg gucke, dann ist es weder Wien noch Paris, aber trotzdem ist der Autoverkehr in der Stadt so dominant, dass ich mir häufig denke, Mensch, geht's denn nicht, dass man da ein bisschen mehr zurückdrängt und für uns Menschen, die wir hier leben oder arbeiten, völlig egal, die Lebensqualität einfach erhöhen.
Aber genau diese Inkonsequenz, dass man auf der einen Seite bei der Politik ja sagt, ja, wir wollen eigentlich weniger Verkehr in der Stadt haben, also da sind sie sich ja eigentlich fast alle einig, aber man beschreitet keine konkreten Wege dazu. Also diese Hirnrissigkeit muss doch eigentlich jedem Kommunalpolitiker, auch jedem Landespolitiker eigentlich auffällig sein, und man müsste versuchen, daran was zu ändern. Und wir haben ja mit dem VCD oder dem Verkehrsclub Deutschland hier mit einer relativ starken Fraktion in Nürnberg, vor allem mit dem ADFC, also dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, oder die Naturschutzverbände, also Bund Naturschutz und so weiter, die ja sich sehr stark dafür machen. Und ich finde auch, dass es kompetente Leute sind, die sich mit Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen auch mit der Finanzierbarkeit durchaus ernsthaft seit Jahren Gedanken machen, aber es geht ja nur in Trippelschritten voran.
Genau, es ist aber natürlich nicht hirnrissig, weil der Politiker als solcher an seine Wiederwahl denkt und das hatten wir hier im Podcast ja auch schon in einer der früheren Folgen. Kein Thema ist so sensibel wie der öffentliche Nahverkehr und der Autoverkehr in dieser Stadt. Damit kann man Wahlen gewinnen, aber eben auch verlieren. Verloren wurde schon mal eine Wahl für einen SPD-OB-Kandidaten damals, den amtierenden Oberbürgermeister Peter Schönlein. Das ist das Damoklesschwert, das über den Köpfen aller Verkehrspolitiker dieser Stadt schwebt. Und solange keiner den Mut hat, das mal zu durchbrechen, glaube ich, wird man hier immer sich ein bisschen im Kreis drehen, da mal ein kleines Stückchen weiterkommen, dort aber gleichzeitig wieder einen Schritt zurückgehen. Es geht ein bisschen voran, muss man fairerweise sagen. Der Radanteil beispielsweise nimmt zu, aber er ist halt in Nürnberg immer noch sehr, sehr gering am Gesamtverkehr. ÖPNV ist garantiert auch ausbaufähig hier in der Stadt. Wir haben dauernd U-Bahn-Debatten über den U-Bahn-Weiterbau. Ich weiß, dass das keine rein städtische Entscheidung ist, dass da vorher der Nutzwert einer neuen Strecke getestet werden muss. Aber auch da, glaube ich, könnte man wesentlich forscher noch vorgehen. Momentan stockt das Ganze ein bisschen. Die U-Bahn-Linie ist jetzt bis zum Nordwestring fertig gebaut. Es gibt noch einen Ausbauplan ins tiefe Feld im Westen der Stadt über Großreuth von der Gustav-Adolf-Straße weiterführen. Und ich glaube, diese U-Bahn hat der Stadt schon immens viel gebracht, mehr ÖPNV-Nutzer, signifikant mehr, ein schönes Verkehrssystem unter der Erde und da würde ich mir auch weitere Impulse wünschen und viele, viele Prüfungen. Gerade ist die Strecke nach Stein wieder im Gespräch, aber das ist alles aus meiner Sicht nicht sehr forciert von Seiten der Kommunalpolitik, von Teilen der Kommunalpolitik, von der Rathauskoalition ganz konkret, weil man dort eben das heiße Eisen ÖPNV ungern anlangt.
Wobei es ja da mehr darum gehen würde, einfach bestehende Strecken noch weiter auszubauen, zu verlängern und so weiter. Klar, es muss Berechnungen geben, mit wie viel mehr Menschen rechnet man. Aber letztendlich glaube ich, dass das nicht nur über solche Statistiken gehen kann, weil die werden meiner Meinung nach, ich will nicht sagen, dahin gebogen, wo sie hingebogen werden sollen, sondern ich muss es andersrum sehen. Ich muss das Potenzial sehen, was ich eigentlich jetzt an den Leuten abholen kann, an der jeweiligen Verlängerung eines Astes. Aber wenn ich nur auf die Menschen schaue, die im Moment sich da irgendwo hin und her bewegen, ich glaube, das ist einfach zu kurz gedacht und darauf läuft ja die meiste Diskussion immer drauf raus. Und wenn wir jetzt noch ein Stückchen drüber hinausschauen, also wir haben jetzt über Nürnberg geredet, die Mobilitätsserie der Nürnberger Nachrichten hat sich ja zum einen eben mit dieser Studie befasst, die wirklich sehr eindrucksvoll belegt hat, wo die Interessen der Bürger liegen. Aber auch ein Kollege, der Hans-Peter Reitzen, hat sich ja mit dem Mobilität auf dem Lande, wo es ja noch viel, viel düsterer ausschaut, beschäftigt. Ja. Hat er mir ein bisschen die visionären Programme aufgelegt. Aber ich glaube, da ist noch viel, viel mehr Musik drin, als dass wir jetzt auf selbstfahrende Busse warten oder, sag ich mal, das genaue Gegenteil davon, das Mitfahrer, Bänkler. Also dazwischen diese zwei Polen bewegt sich das ja und da ist meiner Meinung nach noch viel, viel mehr Musik drin, wo man viel mehr tun könnte.
Ja, definitiv. Der ländliche Raum, der beginnt ja schon bei gar nicht mal so kleinen Städten in unserem Verbreitungsgebiet. Wenn ich mir Forchheim oder Neumarkt anschaue, im einen Fall über 30.000, im anderen Fall über 40.000 Einwohner, da gibt's ein Bussystem jeweils, aber da ist es eben nicht so, dass man an 7 Tagen in der Woche bis spät in den Abend mit den Bussen fahren kann. Da kann man immer drüber debattieren. Ist es wirklich die mangelnde Nachfrage oder ist es das nicht vorgehaltene Angebot? Aber da beginnt schon zu bröckeln, wenn man sozusagen von den großen Ballungszentren weggeht. Und wenn man dann in die Fläche geht, Westmittelfranken als ein Beispiel, da gibt's halt immer noch die berühmten Orte, die eine Schulbusanbindung haben und dann vielleicht noch eine Buslinie, die einmal am Tag früh und abends fährt. Dass man auf die Art und Weise die Menschen kaum zum Umsteigen bewegen kann und da vielleicht auch nach kreativen Konzepten suchen muss, ist überhaupt keine Frage, ob es das Mitfahrer-Bänkler ist. Weiß ich nicht, es ist ein Ansatz, eher origineller, finde ich. Aber wer weiß, ob sowas nicht funktioniert. Ich finde es gut, dass die Debatten jetzt Fahrt aufnehmen. Es wird so viel wie, glaube ich, noch nie über ÖPNV auch in der Fläche diskutiert und ich halte es für absolut richtig.
Ja, also ich glaube auch so was wie Mitfahrerbänkchen, das ist schön, dass man drüber spricht. Es hängt halt immer dann auch von dem persönlichen Engagement von Leuten ab, die sich bereit erklären, weil sie jetzt Pensionäre sind oder weil sie Zeit haben oder weil sie sich da auch ehrenamtlich einbringen. Das hängt sehr viel und sehr stark vom Ehrenamt ab. Meiner Meinung nach soll es aber so sein, dass die Leute eine Verlässlichkeit in diesem Transportmitteln haben und das kann nur dadurch geschehen, indem eben die Kommune respektive Stadtwerke oder wer immer beauftragt ist, diesen öffentlichen Personennahverkehr zu organisieren, dass die sich entsprechend platzieren und auch Angebote entwickeln. Ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus dem Bad Windsheimer Stadtrat. Mhm. Also da kommt, war letztens ein Vertreter von der Regierung von Mittelfranken, der von einem Programm erzählt hat, Mobilität auf dem Land, oder ja, Mobilität auf dem Land heißt es, glaube ich. Und da erfährt man dann, dass man bis zu 70% Zuschuss bekommt über die Regierung und das in den Jahren zwar abschmilzt, aber trotz alledem, du bist nach 5 Jahren immer noch bei, glaube ich, 50% Zuschuss. Aber ich merke auch, dass sich die Kommunen schon hart tun, in solche Programme einzusteigen, weil wir uns überhaupt nicht darauf vorbereitet haben. Weil natürlich auch gesagt wird, okay, ihr müsst dann Fahrplanlinien aufstellen, ihr müsst ein Konzept haben, ihr müsst es vielleicht auch, ihr müsst es auch mit dem VGN natürlich abstimmen, damit ihr kein Konkurrenzangebot aufbaut. Und dann merken wir halt, dass in kleinen Städten die Stadtverwaltung, da mache ich der Verwaltung per se jetzt keinen Vorwurf, aber es gibt ja niemanden oder ganz selten jemanden, der sich mit so einer Thematik überhaupt mal intensiv beschäftigt hätte, um dann solche Förderprogramme auszuschöpfen. Und das tut mir dann schon ein bisschen im Herzen weh, wenn Gelder sozusagen vorliegen, auf der Straße liegen, mehr oder weniger, und man braucht eigentlich zu lang, um da in die Gänge zu kommen.
Da würde ich mir wünschen, dass all diese übergeordneten Organisationen, die es ja zuhauf gibt, das fängt an bei der Metropolregion Nürnberg, geht tatsächlich über die Regierung dann weiter, über den Bezirk, Zuständigkeiten hin und her. Es gibt ja diverse Gremien, die sozusagen sich zuständig fühlen oder es tatsächlich sind, für größere Ansammlungen von Gemeinden, dass die da mal aktiver werden, dass sich irgendjemand den Schuh anzieht. Ich bin für diese Region der Kümmerer beim Thema ÖPNV und sorge dafür, dass letzten Endes viele neue Linien im VGN münden. Und ich glaube, oft ist es auch ein Thema, dass es gar nicht so bekannt ist. Ich mache einmal im Jahr ein banales Beispiel, Zelturlaub am Brombachsee und fahre da logischerweise mit dem Auto hin. Jetzt war ich letztes Jahr mal in der misslichen Lage, dass ich da kurzfristig weg musste nach Nürnberg und war völlig baff, weil ich dann von diesem Zeltplatz in Langlau, ist der am kleinen Brombachsee, zum Bahnhof in Langlau, was ich gar nicht am Schirm hatte, dass Langlau einen Bahnhof hatte, zu Fuß laufen konnte und dann innerhalb, ich bring's nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube knapp 50 Minuten, tatsächlich in Nürnberg war, und zwar nicht nur am Hauptbahnhof, sondern dort, wo ich in Nürnberg wohne, also mit Umsteigen am Hauptbahnhof nochmal sagenhaft, absolut konkurrenzfähig zum Auto. Und ich überlege mir ernsthaft, wenn ich heuer Pfingsten mit meinen Jungs dahin fahre, dass wir die Fahrräder in genau diesen Zug packen, in Pleinfeld eben einmal umsteigen und dort dann unseren Zelturlaub so mal antreten, ökologisch, wenn man so will. Also es geht viel mehr, als man auf dem Schirm hat.
Genau, und es ist ja nach wie vor einfach ein entspannteres Reisen, bin ich zumindest davon überzeugt, bei allen Verspätungen der Bahn und manchen verpassten Anschluss, aber das entschleunigt ja dann auch wieder ein bisschen, wenn man so sehen will.
Du bist ja leidgeprüft.
Ich bin leidgeprüft, aber ich empfinde es gar nicht so als großes Leid, also man macht sich natürlich auch inzwischen einen Spaß draus, auf Facebook sein Hefeweizenglas beim griechischen Restaurant am Neustädter Bahnhof zu posten.
Ich glaube, dass du Werbepartner von dem Restaurant bist und von der Weizenmarke.
Ja, jetzt musst du ja nicht alles ausplaudern. was soll ich jetzt weiter dazu sagen?
Ich empfehle jedem Matthias Facebook-Account, der jetzt sehr sorgsam, also nicht inflationär bestückt wird, anzuschauen. Dort ist oft ein Weizenglas in immer derselben Umgebung einer Bahnhofsidylle zu sehen mit immer ähnlichen Kommentaren. Und ich glaube, dass das Geschäft dort einfach brummt in dieser Bahnhofsgaststätte.
Unbedingt. Ich glaube, er hat das griechische Essen zu produzieren, hat er eingestellt und macht nur noch in Hefeweizen wahrscheinlich. Ja, aber ich will damit wirklich sagen, ja, wenn man jetzt nicht einen Termin hat, klar, dann ist es richtig ärgerlich. Aber ansonsten ist das auch auch mal eine Form, wo man sagt, okay, es geht auch anders. Das ist so die eine Richtung. Aber ich möchte ganz kurz noch einen Satz schon drüber verlieren, dass wir wirklich in diesen Randzeiten, also wie unsere Fahrplan ausdünnt ins Land hinaus, also wenn ich schon einen Bahnhof habe und eine Bahnstrecke, dass die Lücken natürlich riesig werden und dass diese Diskussion, ja, die Züge sind ja dann leer, na klar sind die leer, weil die Leute sagen, wenn ich bloß alle 2 Stunden rausfahren kann, dann ist mir das einfach der Abstand zu groß. Ich weiß auch nicht, ob dann danach sofort die Züge voll wären, weil die Leute müssen es auch erstmal wissen, wenn der Takt kürzer wird. Aber Fakt ist doch, dass wir uns auch nicht an den Gegebenheiten vor Ort orientieren. Also in Bad Windsheim wäre die Frage, würde ich mir halt anschauen, wann schließt die Therme? Und um diesen Schließungstermin, und das ist 22 Uhr, müssen mindestens noch 2 Züge fahren, meiner Meinung nach. Also genau. Um 22:30 und um 22:30, damit die Leute von der Therme da hinlaufen können und eine gute Möglichkeit haben, zurückzufahren. Oder ich habe Ipsheim, die Weintrinker. Wann machen die meisten Heckenwirtschaften dort zu? Wo man sagt, das ist doch genau das Potenzial und die sind ja dankbar dafür, wenn sie sich nicht noch in ein Auto setzen müssen.
Genau, und das müsste man halt auch mal testen. Auch da würde ich mir wünschen, dass man ja so eine Art Fehlerkultur im öffentlichen Nahverkehr mal einführt. eine Linie mal eine Saison lang probieren und dann wird es eben wieder eingestellt. Ich glaube, das gibt es sogar bei diesen sogenannten Freizeitlinien vom VGN und da würde ich mir deutlich, deutlich mehr Bereitschaft wünschen. Im Fernsehen gab es ja den Franken-Tatort am Sonntag, den du vielleicht gesehen hast.
Der gestern war ja ein Abend,
Plädoyer für den individuellen Nahverkehr. Also nicht Nahverkehr, sondern für den Individualverkehr. Es gab lange, lange Autofahrten zu sehen, mal wieder durch unser herrliches fränkisches Kerngebiet. Wie fandest du den Tatort?
Ich finde das total witzig. Also meine Frau hat mit ihrer Mutter noch, wo wir aus Wien zurückgekommen sind, wir haben einen aufgezeichneten Tatort und haben gesagt, wir schauen uns den jetzt Montagabend an. Und sie hat aber vorher noch kurz mit ihrer Mutter telefoniert und ihre Mutter hat gesagt, ja, der ist schon ganz nett, der Tatort. Aber was mich aufregt, schon wie beim letzten Mal, die fahren ständig mit dem Auto durch die Stadt und das machen die irgendwas anderes wie Autofahren. Und natürlich mit diesem Hinweis schon habe ich dann den Tatort gesehen, aber mir ist es auch wirklich aufgefallen. Südwesttangente, ewig lang rauf und runter, genau, der Quelleturm. Also man guckt natürlich auch immer, wo ist irgendwas, was man erkennt. Mich lässt Franken-Tatort immer ein bisschen ratlos zurück. Also
mich hat der völlig ratlos zurückgelassen, weil ich mir hinterher erst über die Story sozusagen Gedanken machen konnte, weil ich es zwischendrin einfach nicht verstanden habe. Dann irgendwann hat es auch mir gedämmert. Ich bin kein erfahrener Krimiseher, muss ich dazu sagen. Ich gucke eigentlich, ich habe kein Fernsehen, von daher habe ich auch diesen Tatort nur via iPad und Mediathek gesehen. Aber ist ja egal, ich habe trotzdem alles genauso gesehen wie alle anderen auch. Aber mir ist es völlig unverständlich, was man diesem Format abgewinnen kann, das ja immerhin weit über 8 Millionen
Menschen gesehen haben. Da muss ich jetzt aber natürlich, der Tatort ist Pflicht, also absoluter Pflichttermin, Sonntagabend, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren und da wagt auch niemand bei uns nach 20 Uhr noch anzurufen, höchstens nach 21.45 Uhr.
Ein bisschen länger.
Ich werde mich melden das nächste Mal. Da ist alles abgeschalten. Aber ich gebe dir beim Franken-Tatort absolut recht. Ja, die Handlung doch sehr, sehr verquast, sehr ineinander verschoben. Mich würde interessieren, was hältst du von dem fränkischen Dialekt? Also ich tue mich halt hart, weil wir Franken sind.
Ich finde es ja nur peinlich. Es wird ein Thema sein, das ich tatsächlich auch Bernd Regenauer fragen werde. Mit dem diskutiere ich nächste Woche über Heimat mit Ministerpräsident Söder. Beide, das kann man schon vorausschicken, haben ein sehr unterschiedliches Verständnis von dem Begriff. Regenauer war ja in dem Tatort in einer Nebenrolle zu sehen,
der als Hausmeister.
Ja, ja. Genauso war der sattsam bekannte Bembers zu sehen. Auch mit einem schrägen Auftritt. Bei mir ist da immer so ein bisschen, ja, ich schäme mich für den eigenen Dialekt dabei, aber liegt vielleicht daran, dass ich generell dieses Zurschaustellen des fränkischen Dialekts im Gegensatz zu vielen anderen, die das ja ganz, ganz toll finden, grundsätzlich als eher, ich will nicht sagen beschämend erachte, aber ich plädiere dafür Zurückhaltung. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich in dem Land so versteht, so verständigt, dass einen jeder versteht und wenn man ins tiefe Fränkische verfällt, wie es Bembers getan hat, habe ich so meine Zweifel, dass der norddeutsche Seher dem noch folgen kann.
Es gab ja wohl auch mal Tatorts, wo dann zum Teil untertitelt wurden, da gab es aber den Franken-Tatort noch nicht. Also ich finde zum Beispiel die Österreicher, nicht weil ich jetzt in Wien war, sondern schon immer, finde ich den österreichischen Tatort immer sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber das ist so ein Wiener Slang, den glaube ich jeder versteht und der das nicht übertreibt. Ich finde auch den Münchner Tatort, muss ich sagen, vielleicht auch wegen den Protagonisten, sehr gut, aber auch dort, es wird nicht dieses Münchnerische völlig übertrieben, vor allem nicht im Team, dass irgendwo mal so ein Münchner Urgestein dann auftaucht in dem Biergarten, ist ja alles okay. Aber das finde ich auch beim Tatort, den Franken-Tatort schon sehr aufgesetzt und man übertreibt es vielleicht ein bisschen.
Man kann es aber auch niemand recht machen, weil ich kann mich gut an die Genese des Franken-Tatorts erinnern. Dem ging ja ein Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte langes Gejammere voraus, dass doch dieser so schöne Landstrich nicht dauerhaft verelenden darf, indem er ihm einen Tatort vorenthält. Und es war eigentlich schon klar, dass in dem Franken-Tatort angelegt sozusagen das fränkische Element dominant sein muss. Jetzt finde ich es ein bisschen doof, dass das Frankenbild, um zum Anfang zurückzukehren, jetzt in langen Autofahrten über die Südwesttangente besteht. Aber gut, wir dürfen hoffen, der nächste Tatort aus Franken wird ja derzeit gedreht in Bayreuth. Vielleicht kommen da mal andere Sequenzen
zutage. Das neue Festspielhaus wird wahrscheinlich dann das im neuen Glanz erstrahlende Festspielhaus wird sicherlich eine Rolle spielen. Und naja gut, Bayreuth ist jetzt aber mit der Bahn auch nicht so ganz toll zu
erreichen. Das ist richtig.
Ja. Schauen wir mal, vielleicht bleiben sie auf offener Strecke stehen und haben dann einen schönen Ausflug in die wunderschöne Landschaft drumherum. Aber wir wollen es ja gar nicht schlecht reden, den Tatort, glaube ich. Wir freuen uns natürlich per se, dass es einen Franken-Tatort gibt, aber man sitzt halt vor dem Fernseher so mit leichtem bibbern. Was werden Sie, was werden Sie uns wohl anschauen?
Geht schief oder geht's nicht schief? Ich habe den Tatort-Experten unserer Redaktion, ist der Kollege Wolfgang Händel aus Fürth, der ist dort Redaktionsleiter und wirklich ein ausgewiesener Spezialist, der auch bei uns schon im Wochenmagazin, wie ich finde, sehr, sehr gute Geschichten über den Tatort, über das Format als solches geschrieben hat. Und der war auch ein bisschen ratlos. Er hat sich an den filmischen Sequenzen erfreut, weil er davon im Gegensatz zu mir was versteht. Das war wohl sehr hochwertig und außergewöhnlich, aber so insgesamt der Plot und die Story, die hat ihn auch nicht gepackt. Also von daher setze ich drauf, dass beim nächsten Mal Fachleute und Laien wie ich gleichermaßen mehr zufriedengestellt werden.
Ja, lassen wir uns überraschen. Wir lassen uns noch von jemand anderem überraschen. Du weißt, wie die Überraschung ausgehen wird, nämlich
vom Club.
Ja.
Die Überraschung,
wie geht's aus?
Sie endet am 30. April, Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Dort wird mit einem Sieg der vorzeitige Aufstieg in die erste Bundesliga gefeiert. Dem vorausgeht bereits dann am kommenden Montag ein fulminanter Auswärtssieg bei Holstein Kiel.
Das lasse ich einfach mal so stehen. In diesem Sinne, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Nach dem Auswärtssieg in Kiel?
Ja, vielleicht. Aber wir hören uns auf jeden Fall wieder, egal wie das Spiel ausgeht.
So ist es, genau.
In diesem Sinne, schöne Woche, bis demnächst.
Bis demnächst, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.